Diese Information gilt insbesondere für Herrn Kova, der das Gegenteil behauptet hat.
Ihr lieben Sexhäschen der 80er Jahre, schön, dass ihr wieder da seid bei dem besten Podcast der Welt. Heute haben wir uns mal wieder ein sehr schönes Thema ausgedacht. Dieses Thema ist, dass wir einfach mal hören wollten, was ist euer bestes 80er Jahre Konzerterlebnis, respektive werdet ihr natürlich auch erfahren, welches unser bestes Konzerterlebnis in den 80er Jahren waren. Ja.
Wir sind gespannt. Wir haben natürlich von euch auch wieder ein paar Audio-Files bekommen, die wir dann hier abspielen werden. Und wenn ihr im Hintergrund Geschmatze hört, dann liegt es daran, dass Christian hier die ganze Zeit noch Spaghetti isst, werden wir aufnehmen. Der Mann ist etwas zu sehr beschäftigt für diesen Podcast. Lasst euch davon nicht ablenken. Ich erzähle jetzt derweil erstmal, damit der Christian fertig essen kann. Wieder immer drei Lügen und Wahrheiten zu Konzerten in den 80er Jahren. Lüge Wahrheit Nummer 1. 1981 ging Kraftwerk auf eine große Welttournee. In Japan haben die damit sehr, sehr große Erfolge feiern können. Und jetzt kommt Lüge oder Wahrheit. Sie haben sich eigens für diese Tournee 4 identisch nachgebildete Roboter bauen lassen, die sie bei diversen Promotion-Auftritten eingesetzt haben. Stimmt es also, dass Kraftwerk 1981 schon Roboter hatten, die sie auf der Bühne haben für sich spielen lassen?
Schwer zu sagen.
Also das ist Lüge-Wahrheit Nummer 1. Ihr werdet am Ende wie immer erfahren, ob das stimmt oder nicht. Lüge-Wahrheit Nummer 2. Am 1. Juli 1989 hat die erste Love Parade in Berlin stattgefunden. Und zwar vor 150.000 Teilnehmern, die durch Berlin getanzt sind. Stimmt oder stimmt nicht? Gab es 1989 schon eine Love Parade in Berlin vor 150.000 Teilnehmern? Das werden wir auch erfahren. Mhm. Und das dritte. Im Oktober 1982 hat die Band Trio ein Live-Album veröffentlicht, das heißt Live im Frühjahr 82. Und das war das erste Album, haben sie so beworben, das nur auf Audiokassette veröffentlicht worden ist.
Ich habe schon mal von der Idee gehört, ja.
Mhm. Ja, stimmt oder stimmt nicht. Also gab es das Live-Album von Trio, die damals ja schon erfolgreich waren, im Oktober 82 nur als Kassette. Hat Kraftwerk tatsächlich 81 schon Roboter gehabt, die sie als Ersatz für sich verwendet haben für Promotion-Zwecke, und ist die Love Parade 89 schon vor 150.000 Teilnehmern stattgefunden. So, Christian, hast du fertig gegessen jetzt, oder?
Ja, ich bin jetzt fertig mit Essen. Ja, da können wir jetzt mal hier loslegen. Spaghetti ist auch grundsätzlich eine Sache, die man eher selten auf Konzerten bekommt. Deswegen dachte ich, das würde ganz gut passen heute.
Ja, war es wenigstens Miracoli, oder?
Ja, selbstverständlich war es Miracoli. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als Miracoli. Übrigens auch, glaube ich, eine der größten Erinnerungen an die 80er Jahre, die ich habe. Also.
Ja. Da fällt mir ein, Christian, wir dürfen eins natürlich nicht vergessen. Wir haben ja jetzt neuerdings einen Werbepartner und deswegen, bevor es hier richtig losgeht, spielen wir erstmal noch ein bisschen Werbung ein. Aber es ist nicht Miraculous. Seid gespannt. So, Christian, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung hier. Weißt du denn, was das kürzeste Konzert der Welt war?
Nee.
Nee, also dann kläre ich dich mal auf. Am 16. Juli 2007 spielten die White Stripes das kürzeste Konzert der Welt, ein sogenanntes One-Note-Konzert. Jack und Mac spielten tatsächlich nur eine Note, nämlich die Note E, berührten kurz das Schlagzeug und verließen die Bühne. Die Fans waren zuvor gewarnt worden, dennoch kamen mehrere hundert Menschen und haben sich das Ganze angeschaut. Und die Besucher haben dann doch tatsächlich von der Band lediglich eine andere Note gefordert als Zugabe. Ich weiß aber nicht, ob die White Stripes die gespielt haben oder nicht. Und das war ein toller Weltrekord. An dem könnte er natürlich nicht mehr teilnehmen, aber Wenn ihr auch Teil von einem Weltrekord sein wollt, dann gibt's demnächst die Gelegenheit. Und zwar findet demnächst die größte 80er-Jahre-Party der Welt statt. Am 23. März 2024, hilft er auf der Veltins Arena in Schalke. Und wer spielt da alles, Christian?
Oh, da spielen ganz, ganz tolle Künstler. Unter anderem Tom Hadley von Spandau Ballet, Sandra, Samantha Fox, Paul Young, Gazebo, Cutting Crew, Alphaville, ABC und jetzt kommen die absoluten Kracher. Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood und Boy George von Culture Club. Also habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wenn ihr nicht dabei sein wollt, seid ihr selber schuld.
Also eure Gelegenheit auch mal Teil von was Großem zu sein, Teil von dem Weltrekord zu sein, größte 80er-Jahre-Party der Welt. Christian und ich lassen uns das natürlich nicht entgehen. Wir werden dort sein. Wir haben dort sogar einen Purwin und Kova-Stand, mit dem wir euch interviewen, Originaltöne einfangen von euch und vielleicht auch den ein oder anderen Künstler belabern werden. Wir sind gespannt und wir hoffen, dass wir euch dort möglichst zahlreich sehen.
Ja!
Ihr findet die Infos für diese 80er-Jahre-Party wie immer in unseren Shownotes. 80erlive.de ist die Homepage. Es gibt noch Tickets. Ja, seid da, wir sind da.
Wir freuen uns auf euch. Ja, ihr Lieben, was ich und glaube ich auch Thomas gar nicht bedacht haben, ist, wir haben ja diese Frage in die Runde gegeben, welches Konzert hat euch am meisten beeindruckt in den 80er Jahren? Und ich habe mehrere E-Mails bekommen von Leuten, dass sie total gerne hätten teilgenommen, aber in den 80er Jahren einfach noch nicht auf Konzerten anwesend waren. Das hatte ich nicht bedacht, dass ja nicht alle Leute so alt sind wie wir, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch schöne und interessante Beiträge bekommen.
Genau, aber ich habe auch für alle, die die Konzerte damals nicht haben gucken können, habe ich noch einen richtig geilen Link für euch rausgefunden. Da sage ich nachher was dazu, wenn wir zu der entsprechenden Band kommen. Aber mich haben auch mehrere Leute kontaktiert und ich sage, du 80er Jahre war ich auf keinem einzigen Konzert. Da war ich noch zu jung. Insofern hat es uns wieder bewiesen, Christian, dass wir alte Säcke sind.
Nein! Nein, man könnte die ganze Sache natürlich auch umgekehrt sehen. Wir haben eine so jung und jung gebliebene Hörerschaft. Ja, das erste Konzert haben die in den 2010er Jahren erlebt und stehen in der Blüte ihres Lebens, um diesen Podcast hier zu hören.
Ich würde mal sagen, die meisten von denen sind wenigstens optisch so jung geblieben. Also, ich habe nämlich hier einen, der war schon ganz Anfang der 80er Jahre auf dem Konzert, obwohl er gar nicht so alt ist, aber der war halt sehr früh schon unterwegs und da haben wir gleich auch einen Bezug zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Und zwar geht's hier um den Markus Reinhardt von Wolfsheim. Der hat mir da was Schönes geschickt. Ich spiele das jetzt mal ab.
Mein bestes Konzert in den 80ern war auch zugleich mein erstes, 1981, Musikhalle Hamburg, Kraftwerk. Ich war 12 oder 13 und war hin und weg. Da konnten die darauffolgenden Konzerte natürlich nur recht schwer mithalten. Mein zweites Konzert waren Eilis in Gaza in der Fabrik Hamburg. Auch ein tolles Konzert, aber naja, sagen wir es mal so, die Showeinlagen waren etwas geringer ausgefallen als bei Kraftwerk. So hat sich dann ergeben, dass mir eigentlich oftmals die Zugaben von Konzerten gereicht haben. Und derer hatte ich dann viele gesehen, da meine damalige Freundin am anderen Ende Hamburgs gewohnt hatte und ich nachts oft an der Markthalle vorbeikam, hatte ich oft noch reingeschaut, während der Kassenbereich schon geschlossen war und mir die Zugaben angesehen. So habe ich zum Beispiel White House gesehen oder auch die Einstürze Neubauten, wie sie den Putz der Markthalle mit ihrem Vorschlaghammer bearbeitet hatten.
Ja, haben wir also jemand, der Kraftwerk live erlebt hat? Den können wir fragen, ob das stimmt mit den Robotern.
Ich habe Kraftwerk selber auch live gesehen in der Philipshalle in Düsseldorf. Allerdings viel später. Ich würde sagen, das war tendenziell eher Ende der 90er. Das war zu der Mix, glaube ich. Es waren aber, glaube ich, noch mindestens zwei oder drei von den Herrschaften persönlich anwesend.
Siehst du, ich habe sie erst gesehen vor ungefähr 5 Jahren auf dem Montreux Jazz Festival. War ein geiles Konzert, aber vorher ging es irgendwie nie.
Da war aber tatsächlich nur noch einer der Originalbesetzung dabei, ne?
Mhm. Genau. Ich wollte damals unbedingt, wo die in Karlsruhe im ZKM was gemacht haben, da wollte ich unbedingt hin, war es unmöglich, an Tickets ranzukommen.
Man kann sich natürlich auch bis heute über den Sinn und Unsinn streiten, ein Kraftwerk-Konzert zu besuchen. Tatsächlich ist es natürlich Musik von Band, ja. Nichtsdestotrotz hat es durchaus seinen Charme und Flair.
Also ich fand's geil. Es war Kraftwerk 3D. Die 3D-Show, visuell waren die schon immer stark gewesen. Ja. Sound war perfekt. Ich glaube, die haben das schon verstanden.
Unter anderem fällt mir gerade ein, dass ich in der Philips-Halle auch viel später dann eine meiner absoluten Lieblingsbands live sehen durfte. Und zwar war das Softcell auf der ersten Reunion-Tour. Das war auch ganz, ganz, ganz großartig. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Konzert. Kommt heute leider hier jetzt nicht zum Tragen, weil es ja zu spät war. Also auf jeden Fall nicht in den 80ern. Ich hätte Softcell gerne in den 80ern auch mal gesehen, muss ich tatsächlich sagen.
Da hätten wir aber jemand, der hat da was anzubieten.
Oh ja. Liebe Zuhörer des Povin und Kova Podcasts. Ja, mein bestes Konzert in den 80ern. Ich musste wirklich erstmal ganz intensiv nachdenken, weil es doch schon so lange her ist. Und dann poppte das Konzert von meinem absoluten Lieblingssänger auf, Mark Almond. Es war im Rahmen der Motherfist-Tour und es fand im Mai 1987 im Tor 3 in Düsseldorf statt. Ich war damals 17 Jahre alt und mich haben aus Viersen, wo ich damals gelebt habe, zwei englische Freunde mitgenommen mit dem Auto. Hatte ja noch keinen Führerschein. Und wir waren schon recht früh da, am späten Nachmittag, und konnten draußen vor der Location den Soundcheck miterleben, was wirklich toll war. Es lief unter anderem auch der Song The River. Eines meiner absoluten Lieblingssongs von Mark Almond, wenn es dann überhaupt, wenn man überhaupt eine Top 30 zusammenbekommt, weil es gibt hunderte Lieblingssongs von ihm, aber bin halt Fan. Und ja, die Vorfreude war riesig. Ich bin bis heute immer noch ein großer Fan von ihm und freue mich, dass er weiter unzählige Live-Konzerte gibt, hauptsächlich in England, aber auch in anderen Ländern, und auch mit seiner Band Softcell noch tourt. Dave Ball ist immer noch am Start, vielleicht nicht mehr ganz so gesund wie früher, aber es gibt weitere Releases und darüber freue ich mich sehr. Das war mein bestes Konzert der 80er.
Liebe Beatrice, erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns da teilhaben lässt. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Wie ich ja gerade schon erwähnte, hätte ich Softcell auch gerne in den 80er Jahren mal gesehen. Toll, wirklich ganz, ganz cool und danke, dass wir da teilhaben durften.
Habe ich bisher nicht geschafft, noch eine Bildungslücke bei mir.
Noch gar nicht, Softcell?
Nee, tatsächlich nicht.
Ist beides wirklich absolut sehenswert. Ich weiß ja nicht, ob du da gleich noch drauf zu sprechen kommen möchtest, aber eins meiner prägenden Jugenderlebnisse war tatsächlich das Live Aid Konzert in London, was gleichzeitig in Philadelphia stattfand. Möchtest du dazu auch was sagen?
Ja, für mich war das überhaupt nicht prägend. Ich fand zwar Live Aid und die ganze Organisation eigentlich schon ganz okay, aber ich habe mir das nicht angeguckt. Ich fand es immer langweilig, Konzerte im Fernsehen anzugucken. 13. Juli 85, Live Aid zugunsten Afrikas, Bob Geldof und Mitch Ure haben das gemacht. Anlass war die akute Hungersnot in Äthiopien. Das war eine Fortsetzung vom Band Aid Projekt. Und das war bis dahin das größte Rockkonzert der Geschichte. Zu anderen größeren Konzerten in den 80ern kommen wir noch. War parallel Londoner Wembley Stadium und John F. Kennedy Stadium in Philadelphia. Genau. Und Boy George hatte den Vorschlag gemacht für das Konzert, hat dann aber nicht teilgenommen, trotz Einladung.
Tatsächlich habe ich das gesagt, dass das eines der prägendsten Konzerte war, weil wir uns, und daran erinnere ich mich wie heute, mit 8 oder 10 Leuten getroffen haben bei einem Freund. Es war ein warmer Sommer, meine ich. Also es war auf jeden Fall, es waren warme Temperaturen. Wir haben zum Teil auch draußen gesessen und haben den ganzen Tag dieses Konzert angeschaut. Und mein Freund Oliver Piersik, wenn ich den jetzt mal hier erwähnen darf, das war der junge Mann, bei dem wir das damals gesehen haben, war großer, übrigens der einzige, den ich überhaupt jemals kennengelernt habe, Adam Ant-Fan. Mhm. Und wir haben den ganzen Tag auf Adam Ant gewartet, das werde ich niemals vergessen. Und dann ist Adam Ant tatsächlich gekommen und soweit ich mich erinnern kann, war es super enttäuschend, weil wir haben Stunden damit verbracht, auf Adam Ant zu warten. Und dann kam Adam Ant und hat tatsächlich von seiner neuen Platte, die unwahrscheinlich schlecht war, zwei Lieder gespielt und ist dann wieder von der Bühne gegangen. Das war total enttäuschend. Aber dieses Happening war halt richtig, richtig, richtig cool. Und eine sehr, sehr lustige Anekdote. Es gibt ja einen Künstler, der auf beiden Sachen gespielt hat, der in London und in Philadelphia gespielt hat. Ich glaube, zuerst in London, ist dann mit der Concorde nach Philadelphia und hat dann dort weiter getrommelt, war Phil Collins, soweit ich da informiert bin. Und das war schon irre. Als der dann da in Philadelphia reingerockt ist, haben die Leute irgendwie Scheiße geschrien. Es gibt halt sehr, sehr viele coole Kombinationen, die an diesem Abend stattgefunden haben oder an dem Tag stattgefunden haben. Zum Beispiel hat, da sich die Mitglieder der Band Police geweigert haben, mit Sting zusammen da aufzulaufen, hat tatsächlich Phil Collins bei Sting gecovert und ich glaube, sie haben Every Breath You Take gespielt und so. Das war schon echt cool. Da waren ganz, ganz viele so Crossover-Geschichten und das war wirklich, also das hat mich schwer beeindruckt. Obwohl man tatsächlich sagen muss, es war auch sehr, sehr viel Scheiße bei, die man jetzt wirklich sich nicht im Leben eigentlich live angucken möchte.
Ja, aber das war eines der großen Konzertereignisse in der 80er Jahre auf alle Fälle. Ja, dann würde ich sagen, dann spielen wir nochmal einen ein, ne, von einem unserer Zuhörer.
Oh ja, ich bin ganz ohr.
Hallo ihr beiden. Die für mich mit Abstand beste Liveband aus den 80ern sind The Cure. Die habe ich 1989 das erste Mal gehört. Da war ich 13 und das hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ich sie überhaupt erst einmal live gesehen habe. Anfang der 2000er war das. Aber dann immer wieder mal in verschiedenen Städten, auf verschiedenen Festivals. Das sind lange Sets, 2, 2,5 bis 3 Stunden gewesen. Das fand ich super. Und all die Songs, die Fans auch hören wollten über die gesamte Banddiskografie. Die Stimme von Robert Smith, immer noch fabelhaft. Da kann ich nur sagen, Hut ab. Eben The Cure für mich wirklich die beste Liveband aus den 80ern.
Wer hat das geschickt?
Das hat der Markus Biener geschickt.
Tatsächlich eine absolute Bildungslücke. Ich habe The Cure noch nie live gesehen. Ich schäme mich auch ein bisschen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, es hätte Ende der 80er ein Cure-Konzert stattfinden sollen. Ich weiß nicht mal genau, wo das war. Wir hatten Tickets. Und da war ich so voll in der Grufti-Szene drin, Kumpel und ich. Und wir haben uns so auf das Cure-Konzert gefreut und haben alle unsere Hoffnungen in unserem ganzen Leben auf dieses Cure-Konzert projiziert. Von wegen, wir waren ja damals Single, da findest du endlich mal tolle Frauen und geile Musik und überhaupt. Und das wird unsere Welt. Und dann ist das abgesagt worden.
Oh, wie fies.
Ja. Und ich habe es dann Jahre später in den 90ern gesehen in Stuttgart. Ich habe keine gute Erinnerung daran. Ich hatte es eigentlich komplett vergessen, dass ich dort war auf dem Konzert, bis mich eine Kollegin, die ich dort getroffen hatte, mal wieder darauf angesprochen hat. Ach, wir waren ja damals auf dem Cure-Konzert. Ich so, hä, was, wie? Ach ja, stimmt. Und also insofern, aber ich wollte es eigentlich nochmal nachholen, weil inzwischen sollen sie wieder gut sein. Ich glaube, die hatten in den 90ern, das war diese Phase mit Mint K, wo ich damals auf dem Konzert war. War ja auch nicht das beste Album. Insofern, ja, waren sie da live nicht so toll. Aber ansonsten habe ich schon vielen Leuten gehört, dass das sehr gut war. Und ja, eben, muss ich aber auch nochmal machen, da nochmal hinzugehen.
Ich weiß nicht, ob man nochmal die Chance bekommt, das live zu sehen.
Ja doch, die haben ja jetzt gerade wieder gespielt.
Muss man das jetzt noch sehen? Keine Ahnung. Also ich finde Cure super, aber ich habe auch gar keine Vorstellung davon, wie das da live zu Gange geht.
Gut, glaube ich. Also damals war es so, ich hatte den Film The Cure in Orange gesehen. Ich habe ganz wenig Konzertfilme nur gesehen, eigentlich nur 2. Aber der war auch richtig gut. Und von dem, was ich höre, ist es auf alle Fälle wert, da hinzugehen. Dann spielen wir nochmal einen ein. Ich muss aber vorweg schicken, jetzt wird es dann doch relativ ähnlich in dem, was da so kommt. Das hat bestimmte Gründe, aber wir fangen mal an. Und zwar mit dem Mirko Fröhlich, der hat uns was geschickt.
Oh ja. Hallo, hier ist Mirko aus Colorado. Ich habe eigentlich erst so richtig in den frühen 90ern angefangen, auf Konzerte zu gehen. Ich erinnere mich an The Cure, New Model Army, Kraftwerk und andere. Aber ihr habt ja gesagt, wir können alternativ auch ein späteres Lieblingskonzert auswählen von einer Band, die in den 80ern bekannt geworden ist. Und daher ist meine Wahl das Depeche Mode Konzert, auf dem ich Mitte November hier in Denver war. Es kann zwar gut sein, dass da eine gewisse Aktualitätsverzerrung eine Rolle spielt, aber es war ein wirklich geniales Konzert. Ich habe Depeche Mode mittlerweile 4-mal live gesehen, aber leider nur im aktuellen Jahrtausend. Die vorherigen Konzerte waren auch sehr gut, aber irgendwie werden die auf ihre alten Tage immer besser, zumindest live. Auch wenn Fletch natürlich gefehlt hat. Die Stimmung war absolut toll und Dave und Martin waren beide echt super drauf. Es gab wie erwartet die großen Hits, aber zum Beispiel auch tolle Piano-Versionen und ein geiles Duett von Waiting for the Night. Also echt ein perfektes Konzert. Ja, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.
Also erstmal danke an Mirko, danke an Beatrice, die sich ja jetzt auch qualifiziert erneut gemeldet haben.
Ja.
Es war mir völlig klar, dass wir um das Thema Depeche Mode nicht herumkommen. Ich befürchte fast, dass da auch noch mehr Wortmeldungen kommen werden. Ich war selber Besucher eines Depeche Mode Konzerts in den 80er Jahren und muss tatsächlich sagen, klar, das war immer eine wahnsinnige Show, ein Riesenfeuerwerk an visuellen Eindrücken und wie auch immer. Aber ich finde, es gibt ein Thema, was man überhaupt bei Depeche Mode nicht außer Acht lassen darf, und zwar das Thema Vorbands. Und ich glaube, da hat der Thomas noch einen Kandidaten, der uns dazu was sagen will. Und ich werde da gleich dann auch nochmal das Wort ergreifen.
Also ich habe da mehrere Kandidaten, die da was zu sagen wollen. Wen willst du? Wen hättest du gern? Hättest du gern was vom René oder vom Stefan
Schulz? Nee, von dem Herrn Schulz, das.
Der stellt mich aber in den Senkel jetzt. Den wollte ich eigentlich unterdrücken, damit man die Inkompetenz nicht merkt von mir.
Ja, das macht ja nicht.
Ja, also lassen wir mal den Stefan Schulz laufen.
Hallo Christian, hallo Thomas. Es geht also um das beste Konzert in den 80ern, was man erlebt hat. Aber vorher muss ich einen kleinen Rüffel nochmal in Richtung Thomas schicken. Bei der letzten Ausgabe, da hat sich jemand, ich meine sogar aus den USA gemeldet, und sein Lieblingssong der 80er war Decades von Joy Division. Und da hat dann Thomas noch gemeint, ja Mensch, das ist doch der Song, der auf dem gleichen Album ist wie A Love Will Tear Us Apart. Da mein dicker Rüffel, ich weiß gar nicht, ob sie noch jemand anderes dazu gemeldet hat, denn Lovell Terrace Apart war nie auf einem Album drauf. Also Decades war auf Closer und Joy Divisions Lovell Terrace Apart war höchstens mal auf einem Best-of-Album. Jetzt aber zu meinem besten Konzert der 80er, was einfach super, super, super schwierig ist. Mein Lieblingssong der 80er wäre deutlich einfacher gewesen und ich musste wirklich lange überlegen, was war denn eigentlich so das geilste Konzert, was ich erlebt habe. Denn man geht so alle Sachen durch von den 690.000 Konzerten, die man gesehen hat, und ich glaube, das, was einfach hängen geblieben ist und ich dann vielleicht deswegen auch sagen kann, dass es mein Lieblingskonzert ist, ist das Konzert von Depeche Mode in der Dortmunder Westfalenhalle. Das war die Tour von Music of the Masses. Ich bin da aber hingegangen, nicht wegen Depeche Mode, sondern ich wollte da eigentlich hingehen, weil die Vorgruppe dort sollte damals Front 242 sein. Und ich wurde dann überrascht, es war nicht Front 242, sondern Nizza App sind da im Vorprogramm aufgetreten. Ich glaube, die waren nicht viel schlechter wie Depeche Mode. Ja, aber allgemein hat mir das Konzert inklusive Vorband bis heute nachhaltig das Gefühl bereitet, dass ich sagen kann, jo, das ist das beste Konzert.
Genau, da muss ich erstmal was zu Joy Division sagen. Ich habe bei Wikipedia natürlich nachgeschaut, ne, und dort steht, bereits im Jahr 1980 erschien der Song Love Will Tear Us Apart als Vorbote des neuen Albums. Er wurde später nach Curtis' Tod zum erfolgreichsten Lied der Band und erreichte Platz 13 der britischen Singlecharts. Die Single war jedoch nicht auf dem Album vertreten, sondern war 1988 Teil der Compilation Substance. Diese Information gilt insbesondere für Herrn Kova, der das Gegenteil behauptet hat. Ja, also stimmt natürlich, Love Will Tear Us Apart kam vor dem Album, Closer raus, war nicht Teil davon. Habe ich Blödsinn gesagt bei der Folge, wie wir uns über die größten Hits ging der 80er für euch? Ja, das ist natürlich richtig. Und ja, Nightside App und Front 242 haben sich damals die Vorgruppe geteilt. Ich hatte das Glück, Front 242 zu sehen. Die machen ja auch zusammen jetzt noch Tour. Nightside App, Front 242, super. Muss man sich angucken, habe ich in Amsterdam gesehen. Ist wirklich toll, was die noch für eine Energie auf die Bühne bringen, vor allen Dingen Front. Und damals war das natürlich schon eine tolle Kombi.
Also ein, ich bitte um gerechte Bestrafung, hätte es auch getan jetzt für den Joy Division aus Rutscher. Warum meinst du denn, dass du mit Front da besser bedient gewesen bist?
Nee, meine ich nicht, aber du hast halt nur eine Band gesehen von den beiden damals. Und Front kannte ich natürlich mehr als Nightside damals, ja.
Tatsächlich ist es wirklich so, ich war auf dem gleichen Konzert. Mhm. Und ich erinnere mich an ganz, ganz wenige Sachen, aber an Nizza App kann ich mich wie heute erinnern. Die waren mit freiem Oberkörper da, trommelten auf irgendwelchen Floor-Toms rum und das war wirklich grandios. Das war ganz, ganz, ganz toll. An das Depeche Mode-Konzert kann ich mich wirklich nur noch maximal fragmentarisch erinnern. Aber es gab ja auch noch andere, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte, Vorbands von Depeche Mode, zum Beispiel Book of Love, wenn sich da jemand nochmal dran erinnern kann. Front 242, natürlich auch super geil. Ich glaube, es war auch mal Fat Gadget zu Gast.
Genau, das hatte ich gesehen in München. Der war klassen besser als Depeche Mode damals.
Ist das so? Tatsächlich?
Ja. Also das war die letzte, der hat ja nochmal Support gemacht für Mol, kurz drauf ist er dann leider gestorben. Bin auch nur eigentlich wegen Fat Gadget dahin, weil ich den nochmal live sehen wollte und der war wirklich toll. Das Publikum hat es nicht so interessiert, mich schon. Die Depeche Mode in der Olympiahalle, das ist halt auch in so Riesenhallen, da kommt nicht viel rüber und irgendwann hat man es dann auch gesehen. Also mich hatte das da, es war eines der schlechtesten Depeche Mode Konzerte, die ich gesehen hatte damals, ja.
Okay.
Ich war da die ganze Zeit nur am Bier holen.
Schlechtes Zeichen. Also für ein Konzert schlechtes Zeichen. Aber die hatten eine unglaubliche gute Auswahl an Vorbands, die da gastiert haben. Das muss man tatsächlich sagen. Ich weiß auch nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber es war immer cool.
Die Band selber, meines Wissens. Also bei Client weiß ich das. Die waren ja auch mal Vorband und Fletch hatte die, glaube ich, gehört und wollte die als Vorband haben und dann haben die das einfach so durchgesetzt. Das ist jetzt die Vorband. Und klar, früher waren ja die Bands, die auch bei Mute sind, teilweise dabei.
Aber es war ganz klar, dass Depeche Mode hier auf jeden Fall heute nochmal ein Thema werden würde.
Und da kann ich gerade noch einen nachlegen von meinem Bandkollegen René.
Oh ja, bitte.
Und auf dem Konzert, was er da erzählt, war ich nämlich auch.
Mein Lieblingskonzert in den 80ern fällt schwer zu trennen, aber es gibt zwei. Mein erstes Konzert überhaupt, Depeche Mode, Black Celebration, 85, 86. Ja, das war natürlich sehr beeindruckend und nicht zu vergessen, das erste Konzert von, für mich, für, von Front 242 in Frankfurt mit Front by Front, berauschend, das Intro, der Eingang, der Hubschrauber, der über einem in der Fantasie kreiste. Wahnsinn, ja.
Also ich war nur auf dem Black Celebration. Front by Front habe ich tatsächlich nicht gesehen, extra. Sondern auch nur als Vorband dann und später halt.
Aber auf jeden Fall muss man konstatieren, dass Depeche Mode eine der besten Livebands der 80er Jahre war, auf jeden Fall zusammen vielleicht mit Simple Minds. Hm. Das schmerzt jetzt ein bisschen, dass ich das sage. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber U2 natürlich auch.
Ja, es ist eine Geschmacksfrage, ne? Welche Bands du gut fandst.
Aber sie sind einfach eine gute Liveband. Also das muss man einfach mal, oder kann man einfach auch so stehen lassen.
Ja, Depeche Mode hat es ja auch selber immer als so eine Art ihr USP gesehen, dass sie live gut sind. Und irgendwie das Publikum mitreißen können und eine spezielle Connection da ist. Und wenn man einmal auf dem Depeche Mode Konzert war, vor allen Dingen zu den Zeiten, da war das auch einfach. Und das ist jetzt sehr interessant. Ich muss da einen kurzen Exkurs machen. Und zwar dachte ich jetzt über Jahre, mein erstes Depeche Mode Konzert wäre das Konzert zur Tour Some Great Rivat gewesen. Und zwar 1984. Die haben am 21. November 84 in Ludwigshafen in der Eberthalle gespielt. Und ich dachte immer, ich wäre dort gewesen. Dann habe ich einen Kumpel gefragt, mit dem ich wusste, dass ich dort war, auf dem ersten Depeche Mode Konzert. Und da sagte er zu mir, nee, da war er nicht. Wir waren erst auf dem Black Celebration Konzert am 13. Mai 85 das erste Mal da. Insofern habe ich das Konzert verpasst. 84, aber 85 dann. Und das war schon, das ist extrem beeindruckend gewesen. Damals war Book of Love Vorband, genau. Und schon so eines, also wirklich eines meiner prägendsten Konzerte war das wirklich gewesen damals, die Black Celebration, weil das war musikalisch, optisch und so weiter alles toll. Da komme ich jetzt auch zu dem Special, was ich habe. Und zwar gibt es eine Webpage, auf der kann man Mitschnitte der ganzen alten Depeche Mode Konzerte sich anhören. Und ich habe mir heute einen Mitschnitt angehört von einem Konzert am 21.11.84 in der Ludwigshafen in der Eberthalle. Und einen von dem 85 von der Black Celebration. Und zwar hat immer dieselbe Person, Ellie Appel, die hat ihn mitgeschnitten auf Kassette. Die war so eine Bootleckerin, die ist auf alle möglichen Konzerte gegangen von Depeche Mode, hat immer die Sachen mitgeschnitten, hat die später dann teilweise auch verkauft, ist dann auch deswegen mal festgenommen worden. Und dann ist alles konfisziert worden. Und deswegen gibt's von vielen Tapes nur die Kopie der Tapes, also nicht ihre Originale. Aber die findet man noch im Internet. Da gibt's eine Seite, findet ihr in den Shownotes. Und da könnt ihr, sind alle Konzerte der Depeche Mode Tours von aus damaligen Zeiten aufgelistet an den einzelnen Orten. Und da könnt ihr euch das Konzert, wo ihr euch damals angeschaut habt oder wo ihr euch gerne angeschaut hättet, das könnt ihr euch dann im Nachhinein anhören. Manchmal ist halt in den, mitten im Konzert so eine Minute fehlt, weil sie da die Kassette gewechselt hat.
Sehr geil. Sehr geil.
Das ist zum Beispiel 85 in der Eberthalle. Stripped, das war mein absolutes Highlight. Stripped auf dem Konzert und da wechselt sie gerade die Kassette.
Aber was für eine Energie manchmal musikbegeisterte Leute mitbringen, zu sämtlichen Konzerten zu reisen, um da dann irgendwelche Bootlegs mitzuschneiden. Also es ist fantastisch, wirklich. Also was manchmal für Geschichten passieren. Ein Kommentar haben wir noch. Und ich ehrlich muss ich sagen, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass das endlich mal jemand sagt.
Ja, hallo, liebes Podcast-Team. Hier kommt mein erstes Konzert meines Lebens. Das war 1986 und zwar die Simple Minds in Hannover in der Allenriedenhalle. Die war auch ausverkauft damals, weiß ich noch. Es war keine Vorband. Aber die haben, glaube ich, 2,5 Stunden gespielt. Das war diese Once Upon a Time Tournee. Vielen Dank und bis bald.
Von wem war das denn?
Von Sven Eriksen.
Ah ja.
Das wurde auch wirklich Zeit, dass jemand sagt, dass Simple Minds Götter sind.
Habe ich nie live gesehen. Muss ich, glaube ich, auch nicht live sehen.
Doch, musste. Doch, wirklich musste. Also alle Leute, die keine Simple Minds Fans sind, gehen als Simple Minds Fans aus den Konzerten raus. Ist wirklich so.
Mhm.
Der ist unglaublich live.
Okay, ja gut. Ja, vielleicht irgendwann mal.
Thomas, ich habe aber auch eine Frage an dich jetzt mal direkt. Weil wenn wir heute über dieses Thema Konzerte sprechen, würde dir jetzt spontan ein Konzert einfallen, was du mal gerne sehen würdest? Und das kann auch durchaus ein Künstler, Artist sein, der dir nicht mehr die Chance bietet, ihn live zu sehen, weil er tot ist oder wie auch immer. Thaler zum Beispiel.
Ja, ich würde gerne nochmal Fat Gadget sehen. Und ich wollte Iggy Pop sehen letztens, aber das war zusammen mit Red Hot Chili Peppers, nicht meine Musik. Und er wäre Vorband gewesen und das war so unverschämt teuer, dass ich mir gesagt habe, nee, fuck off, mache ich nicht. Also da hört's bei mir dann auf, wenn ich, weiß nicht mehr, $180 oder irgendwas oder Euro für ein Ticket zahlen muss. Da habe ich keine Lust mehr dann. Also eine gute Sache, also ich wollte immer Frankie Goes to Hollywood sehen, das ging nicht. Aber jetzt haben wir ja auf der 80er Live die Gelegenheit, wenigstens Holly Johnson zu sehen. Er wird da das eine oder andere spielen. Also da kann ich schon die eine oder andere Band abhaken, die ich noch nie gesehen habe. Und das ist eine gute Gelegenheit. Weißt du, sagen zu können, okay, die habe ich wenigstens auch mal gesehen. Ja, Sandra zum Beispiel habe ich nie gesehen, fand ich immer toll. Also da sind schon einige Bands da, wo ich mich wirklich drauf freue, auch das dann da mitzubekommen. Auch wenn das natürlich vom Umfeld was anderes ist, wie wenn dann auf den 80ern auf den Konzerten waren. Aber die Zeitmaschinen sind noch nicht erfunden, wo wir zurückreisen können. Also bleibt uns das da hinzugehen und sich von den Bands überraschen zu lassen. Das ist so mein Teil. Was ist denn bei dir? Wen würdest du gerne?
Also ich habe genau zwei Sachen, von denen ich weiß, dass ich auf keinen Fall vorher sterben darf, bevor ich die beiden Künstler live gesehen habe. Und das ist einmal David Sylvian.
Mhm.
den muss ich irgendwann mal live sehen, spielt aber auch so gut wie nie live, also in Deutschland. Und den anderen habe ich leider damals in Berlin verpasst. Ich hatte sogar eine Karte, da habe ich noch für Connected gearbeitet und ich hatte sogar eine Karte fürs Tom Waits Konzert in Berlin. Aber Tom Waits muss ich auf jeden Fall nochmal live gesehen haben, bevor ich sterbe.
Das ist ein Erlebnis wert, ja, genau. Dann würde ich mir bestimmt auch gerne anhören.
Das glaube ich auch. Das passiert ja auch sehr, sehr selten. Also ich glaube, er hat insgesamt nur 5 Konzerte in Deutschland gespielt. Notfalls müsste ich dann auch mal nach Amerika reisen. Aber das würde ich tatsächlich mir als Ziel setzen. Den muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwann live sehen. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz viele Künstler, die ich gerne mal live sehen würde. Ich bin auch eigentlich gar nicht so ein großer Konzertbesucher. Ich war Ende der 80er Jahre sehr, sehr viel auf Konzerten, aber weil ich dort gearbeitet habe in einem Club in Dortmund, wo halt regelmäßig Konzerte stattgefunden haben. Ich habe sehr, sehr viele Konzerte gesehen, sehr, sehr viele Konzerte, die ich halt gar nicht sehen wollte, nur gesehen habe, weil ich da gearbeitet habe. Da waren auch gute dabei. Aber da waren auch viele schlimme dabei.
Und was war jetzt dein bestes Konzert in den 80ern?
Mein bestes Konzert in den 80ern habe ich tatsächlich auch aus Versehen, weil ich da, glaube ich, auch tatsächlich gearbeitet habe, gesehen. Ich würde tatsächlich sagen, dass mein bestes Konzert in den 80er Jahren Chris and Cozy war. Mhm. Und zwar war ich einmal total überrascht über diese Band. Ich habe mich da gar nicht großartig mit beschäftigt. Ich habe mich dann danach mit Chris and Cozy sehr, sehr viel beschäftigt und ich fand die mega geil und die haben halt auch eine super coole Show gehabt damals, also was mich wirklich sehr beeindruckt hat, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich die gar nicht auf dem Zettel hatte. Deswegen, also ich bin mit null Erwartungen quasi dahin gekommen, zum, also soweit ich weiß, zum Arbeiten, bin da rausgegangen als Chris and Cozy Fan.
Cool. Wenn man das schafft, ja. Ich hatte dann auch ein prägendes Ereignis, war an meinem Geburtstag, hätte Sisters of Mercy in Stuttgart spielen sollen. Das war aber, glaube ich, nicht mehr, wenn dann war es ganz Ende der 80er wahrscheinlich, das weiß ich nicht mehr genau, ist abgesagt worden. Ich hatte mich auch da so drauf gefreut, abgesagt worden. Aber am selben Tag haben Fields of the Nephilim und New Model Army in der Eberthalle auch wieder in Ludwigshafen gespielt, also von mir daheim 10 Minuten zu Fuß. Und dann bin ich da schnell hingefahren und habe dann noch den Anfang von Fields of Nephilim gesehen und das war auch super geil. Also das war, du hast ja dann da eine halbe Stunde, siehst ja nichts außer Nebel, ne, und Lichter. Und genau so muss ein Konzert sein mit der Art von Musik. Also das war richtig gut. Auch Philipp Boa fand ich immer super live, auch Neubauten fand ich richtig gut. Ja, also da war schon einiges, was ich auch gerne nochmal wieder sehen würde, wenn sich dann ergibt. Leider in der Schweiz ist es limitiert, was da vorbeikommt. Du hast sehr viel halt Stadionkonzerte, viele sind in Zürich, da kommst du nicht mehr gescheit nach Hause dann und so. In Deutschland habe ich mehr Konzerte gesehen als hier.
Hast du Yellow mal live gesehen?
Nee, die haben ja nie gespielt. Die haben ja nie live spielen wollen. Und jetzt haben sie dann tatsächlich ja wieder angefangen, was zu machen, aber da hatte ich dann keine Gelegenheit. Ja.
Würde ich auch ganz gerne mal sehen.
Ja, wäre bestimmt ein Erlebnis, ja.
Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Woran ich mich noch erinnern kann, ist eine Band, die mich sehr, 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 sehr stark beeindruckt hat, die ich auch so gar nicht auf dem Zettel hatte. Ich mir aber nicht sicher bin, ob das noch 89 war. Wenn es nicht so ist, dann bitte ich um Verzeihung. Aber hat mich wirklich ganz schwer beeindruckt, war vor jedes Art mit Max Gold. Das war großartig. Das war wirklich großartig. Dann, was mich auch sehr, sehr schwer beeindruckt hatte, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo am Rande hier erwähnt, war eine NDW-Party mit Joachim Witt und Markus irgendwann in Geldern. Und ich meine, mich auch erinnern zu können, dass das 89 gewesen ist, was natürlich total abgefahren ist, weil 89, die Neue Deutsche Welle war ja jetzt auch noch nicht so lange komplett durch. Aber da haben natürlich auch schon viele Künstler angefangen, sich zu überlegen, wo kann ich denn überhaupt noch Geld generieren? Mhm. Ne? Aber das war richtig cool. Mhm. Ja.
Ich habe noch 2, 3 Konzerte aus den 80ern, die auch ein bisschen Furore gemacht haben. Und zwar zum einen 25. Oktober 83 hatten wir auch schon in unseren Jahrescharts drin oder in den, als wir über die Jahre gesprochen haben, Udo Lindenberg im Palast der Republik in Ostberlin. Nach seinem Sonderzug nach Pankow hat er es geschafft, da zu spielen 83. Und es war der erste bundesdeutsche Musiker, der da hat spielen dürfen. Aber er hat trotzdem, trotz Verbot, die Teilung Deutschlands thematisiert und dadurch gab es keine weiteren Konzerte. Interessant, dass Udo Lindenberg jetzt seinen ersten Nummer 1 Hit hatte in Deutschland, ne? Mit Apache 207 zusammen, der auch aus Ludwigshafen kommt, ne? Also Ludwigshafen ist heute hier the place to be in diesem.
Kennst du den nicht?
Naja, der ist wahrscheinlich geboren, der war schon lang weg aus Ludwigshafen.
Ach ja, da war er.
Sein neuestes Album heißt Der Gartenstadt und das ist ja ein Stadtteil von Ludwigshafen und nicht der schönste. Also es ist ja eh kein schöner Stadtteil in Ludwigshafen, aber wollte jetzt auch keine Werbung für ihn machen. Aber trotzdem, ein bisschen Lokalpatriotismus darf ja sein. Also das zu dem. Dann am 25.26. Mai 1985, das Doppeldatum verrät schon was, das erste Rock am Ring auf dem Nürburgring. Da in den 80ern gab es eben keine Open-Air-Festivals. Das war damals total unüblich gewesen. Und Marek Lieberberg, der war der Erste, der es trotzdem probiert hat und dann Rock am Ring ins Leben gerufen hat. Auch eine der Institutionen, die es immer noch gibt. Und dann haben wir noch zwei Konzerte, die sehr, sehr viele Zuschauer hatten. Eins haben wir auch schon mal angesprochen gehabt, aber erstmal das andere. 1 Million Menschen haben die Beach Boys gesehen 1985 in Philadelphia zum Independence Day, haben die gespielt. Und 86 hat Jean-Michel Jarre in Houston gespielt zum 150. Geburtstag der Stadt. Und da sind 1,3 Millionen Menschen gekommen. Das war damals das größte Konzert der 80er Jahre, hatten wir auch in dem Jahr 86 genannt gehabt. Und eins darf man auch nicht vergessen, ein Konzert und ein Konzertfilm, der sehr populär war. Ich würde mal sagen, schon einer der erfolgreichsten der 80er Jahre, war das Album 101 von Depeche Mode. Ist am 13. März 89 erschienen. Das war das Live-Album, das 101. Konzert ihrer Music for the Masses Tour. Und das war vom 18. Juni 88. Und da gab es einen Film dazu. Das Album hat es immerhin trotz Live-Album auf Platz 3 der deutschen Albumcharts gebracht. Den Film habe ich damals geguckt und da wollte ich immer in der USA spielen, weil ich die Fans so cool fand dort. Hat aber nie geklappt.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass dieser Film ganz besonders ist, weil er das ja aus der Sicht eines Fans die ganze Tour eigentlich erklärt. Da sind mehrere Fans, die ganze Tour in Amerika halt mitreisen. Toller Film, wirklich toller Film. Thema Konzertfilme, fällt dir da noch irgendwie was anderes ein?
Ich habe die nie irgendwie groß gesehen. Fällt dir da noch was ein?
Also Blood Red Sky, das ist jetzt kein Glück, also ist eigentlich ein Konzert auf Videokassette, aber sehr, sehr cool auch. Und muss man, glaube ich, auch tatsächlich, ich sage das nur sehr, sehr ungern, aber muss man, glaube ich, auch gesehen haben. Ja, nee, ansonsten, also aus den 80ern Konzertfilme, eher nein.
Genau, war nun eben noch nicht so verbreitet. Ne? Das, diese ganze Geschichte mit dem, hier jetzt ein Live-Album und da und hier machen wir eine Live-DVD und jetzt laufen die Sachen ja teilweise im Kino wie blöd. Damals haben die erst so richtig begonnen. Ne? Also da war nicht allzu viel, was da passiert ist.
Welches Thema wir auf jeden Fall noch mal ganz kurz ankratzen müssen, ist das Thema Live-Alben.
Ja.
Auch da lässt sich leider U2 nicht wegdiskutieren oder Simple Minds lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Fallen dir noch ein paar spontan? Ja, Trio. Natürlich.
Trio Live-Album.
Das Trio Live-Album, was kein, ich möchte jetzt auch nichts verraten. Natürlich, ganz, 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 ganz großes Kino. Auf jeden Fall. Muss man gehört haben. Disco Party. Eine Sache wollte ich noch ganz, ganz schnell loswerden. Thomas und ich waren ja in Las Vegas, der Stadt der Sünde, unterwegs. Und wer ist uns da illegal hinterhergereist? Die kleine Band Kiss, die im gleichen Hotel gespielt haben. Allerdings waren wir leider eine Woche zu spät. Ich hätte einen Teil meines Hinterns dafür verkauft, die Herren Kiss mal live sehen zu dürfen. Und das in Vegas, das wäre natürlich echt krass gewesen, oder? Ich habe Kiss nie live gesehen. Ich schäme mich auch ein bisschen.
Ja, ich war nie so ein Kiss-Fan, aber angeguckt hätte ich es mir, weil die Show bestimmt, so wie ich mir Rammstein angucken würde, wegen der Show.
Ja.
So als Fortbildung quasi.
Also Kiss ist für mich so eine Art Walt Disney in Musik. Ja. Also das ist ja wirklich so amerikanisch. Amerikanischer kann auch gar nichts sein. Mhm. Also das ist ja alles so eine unglaublich schöne Seifenblase. Die würde ich wirklich tatsächlich gerne auch nochmal sehen. Kiss.
Haben die nicht gesagt, sie treten nicht mehr auf, weil sie es nicht mehr schaffen körperlich?
Ja, die sind doch noch fit. Das, da kommt bestimmt noch
was. Ja. Kommen wir mal zu Lügen und Wahrheiten. Also, hat Kraftwerk 1981 schon Roboter gehabt, die sie entlastet haben auf ihrer Tour bei Promotion-Terminen und möglicherweise auch auf der Bühne? Was sagst du? Ja oder nein?
Ja.
Das stimmt. Sie haben tatsächlich von sich 4 identisch nachgebildete Roboter bauen lassen, diese da auch entsprechend eingesetzt haben. Ich habe letztens auch gelesen, dass Kraftwerk, die haben ja immer diese Entmenschlichungen auch thematisiert und dass ihre Interviewantworten auch immer extra so stupid gewesen wären, weil sie dieses Roboterhafte darstellen wollten. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe immer gedacht, die haben keinen Bock zu antworten. Das ist zu doof.
Es ist eine Kombination aus beiden, glaube ich.
Wir hatten es ja in der Folge mit dem Reto Kaduff angesprochen. Er hatte ja mal Kraftwerk interviewt für Schweizer Fernsehen, dass er etwas irritiert war von ihren Antworten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Konzept auch gewesen. Kommen wir zum zweiten. Love Parade in Berlin, 1. Juli 1989. Fand die vor 150.000 Zuschauern schon statt? Was meinst du, die erste?
Nein, sie hat vor 150 Leuten stattgefunden.
Du hast es jetzt gegoogelt, du Sau.
Nein. Nein, nein, ja, nein, wirklich nicht. Ich weiß, dass die wirklich original mit 2 oder mit einem Wagen da gefahren sind und hinten dran waren 100 Leute oder so.
Ja, du hast recht, ja. Wikipedia sagt, was später zu einer Kultveranstaltung werden sollte, steckte 1989 noch in den Kinderschuhen. Die erste Love Parade in Berlin hatte nicht mehr als 150 Teilnehmer, die einem klapprigen Auto hinterherliefen und tanzten. Hätte man auch dabei sein können, ne? Aber gut, ich fand die Musik scheiße. Techno war nicht mein Ding.
Ja, ich fand die Musik scheiße und Motte kann mich mal am Arsch lecken. Und ich stehe auch nicht auf Frauen mit grünen Haaren, also insofern bin ich da raus aus der Nummer.
Gut. Also, das war die Lüge. Damit heißt es, die Wahrheit ist richtig. Das Trio Live im Frühjahr ist tatsächlich ein Live-Album, ist im Oktober 82 gleichzeitig zur Single Anna, lass mich rein, lass mich raus veröffentlicht. Und das Album ist tatsächlich nur auf Audiokassette erschienen, was zum Werbeslogan die erste Live-Platte, die es nur auf Kassette gibt, führte. Und trotzdem haben die Werbetafeln im 12-Inch-Format hergestellt, die dann in den Plattenfächern lagen und auf die Kassette hingewiesen haben, damit die Leute, wenn die durch die Platten durchgeguckt haben, gesehen haben, oh, da ist was. Und so.
Großartige Idee.
1992 ist das Album nachträglich auf CD erschienen, war aber nur ganz kurz erhältlich und gilt heute als rares Sammlerstück. Wenn ihr die also habt, könnt ihr sie zu Kohle machen. Und im Rockpalast ist auch von 82 ein ganzes Konzert von Trio mitgeschnitten worden. Also wenn man diese Kassette nicht mehr hat, findet ihr auch den Link in den Shownotes dazu. Und im ganzen Konzert im Rockpalast ist sehr interessant, kann man sich mal anschauen. Das Interessante ist, damals im Markthalle Hamburg war das Konzert. 9 Mark Eintritt hat es gekostet, was auch noch thematisiert wird, dass es zu teuer wäre.
Ich kriege jetzt gerade noch eine Meldung rein via Handy von dem Herrn Jens Plöger.
Ja, hallo Christian, hier ist der Jens von Run und mein erstes Live-Konzert, kann ich mich noch gut dran erinnern, war der 29.09.1990, Depeche Mode in der Westfalenhalle in Dortmund. Das war für mich damals ein Highlight, da war ich gerade 16 geworden und da musste man noch eine Bestätigung haben von Vater und Mutter, weil man noch nicht 18 war. Und danach ging es dann gleich weiter mit Front to Fatou in Bielefeld. Und dann kamen auch schon die geilen Elektro-Minimal-Sachen. Dann folgten natürlich auch Second Decay. Das erste Konzert von Second Decay, was ich von euch gesehen habe, war 1994. Ich meine, das war im Zwischenfall oder im Unit Club, wenn ich mich nicht täusche. Ah, nicht zu vergessen war das Konzert von Kraftwerk, auch 1991 in Düsseldorf in der Philipshalle. Ein wunderbares Erlebnis.
Ja, ich denke halt, Depeche Mode war für viele so ein Initiationskonzert. Die haben halt sehr, sehr viel getourt in den 80ern. Ich meine, die waren halt nun mal in Ludwigshafen. Andere Bands sind nur nach Frankfurt gekommen oder nach Stuttgart. Also die haben halt wirklich Konzert um Konzert um Konzert gespielt. Dann waren sie auch noch gut. Und viele andere Bands aus den 80ern, die Anfang der 80er bekannt waren, die haben halt eben nicht gespielt in diesen Zeiten. Ne? Dann war das für viele das erste beeindruckende Konzert. Ich glaube, da haben sie sich halt auch richtig viel Mühe gegeben. Ne? Damals, das merkt man natürlich.
Disco-artig.
Ja, und jetzt hat er am Schluss noch von uns eine Version, die auch so ein bisschen symptomatisch ist für das, was man bei vielen Elektrokonzerten live denken könnte oder hört. Und zwar heißt der Song, den wir jetzt von uns spielen, A Fake im 12-Inch Super Extended Mix. Viel Spaß damit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.